Werner, du hast hier referiert in der Stiftung Baukultur. Was ist die Stiftung Baukultur? Brauchen wir sowas? Ist das sozusagen eine gehobene Salonkultur mit schöner Konversation? Oder ist das tatsächlich eine notwendige Einrichtung, die für uns Bedeutung hat in unserem Alltag, in unseren Städten, in unseren Wohnungen, in unserem Block?
Ja, bevor ich zur Stiftung komme, möchte ich erst mal sagen, dass der Begriff der Baukultur selbst für mich ja auch eine ganz große Entdeckung war. Als diese Diskussion vor rund 12 Jahren begann, fragte ich mich, wodurch sich denn die Debatte über Baukultur unterscheidet von den üblichen Gesprächen über Architektur. Bis ich dann merkte, es ist ein weiter Begriff, der was ganz anderes meint als die Qualität einzelner Bauten. Es geht um ein gemeinsames Verständnis von Lebensqualität in den Städten, von Räumen, von der Nutzbarkeit und eben nicht nach den professionellen Kriterien von Architekten, was sie für gut oder richtig oder falsch halten, sondern es geht gerade auch um die Perspektive und die Gefühle der Bevölkerung, der Nutzer von Gebäuden und dies aufeinander zuzubewegen, also das berufliche Verständnis der professionellen Gestalter und der Bedürfnisse derer, die in den Gebäuden und nicht nur in den Gebäuden, in den Straßen, Räumen, Landschaften leben wollen, die es auch genießen können wollen, an einem Ort zu sein. Diese Verbindung herzustellen, ist dann eben auch der Auftrag einer Stiftung, die vor allem solche Qualitäten ins Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen soll.
Du bist ja jetzt nicht nur Theoretiker in Sachen Architektur. Du zeichnest vorzüglich, wie ich weiß, aber du bist auch entwerfender Architekt. Ich kenne aus meiner Praxis, dass jeder Bau das Ergebnis eines Dialogs ist. Eines Dialogs zwischen dem Bauherrn und dem Architekten. Das gilt auch dann, wenn der Bauherr eine Gruppe von Menschen ist, etwa sogar eine ganze Stadt. Aus diesem Dialog heraus entsteht ein Gebäude und es ist immer so, dass der Architekt dem Bauherrn dabei etliches vermittelt, um sein Gebäude durchzusetzen. Was wäre denn heutzutage dem Bauherrn wichtig zu vermitteln, um zum Bauen zu kommen, was heute zeitgemäß ist?
Dem Bauherrn ist ja meist im Dialog mit den Architekten vor allem eins wichtig, dass das Gebäude finanzierbar ist. Und die Frage ist nun, zu zeigen, dass man auch mit begrenzten Mitteln Qualität erzeugen kann, dass man Alternativen erprobt, dass man beispielsweise, wenn wir bei den Städten sind, nicht Aufträge verteilt, sondern Wettbewerbe einführt und dass man über die Wettbewerbe wieder das Interesse der Öffentlichkeit und ihre Mitsprache fördert. Dass es also nicht nur der Dialog zwischen Bauherren und Architekten ist, sondern die Frage nach der Qualität auch weitere Kreise erreicht. Und allzu lang galt eben das Diktat der Ökonomie und das wird nun erweitert durch eine Qualitätsdebatte, an der sich möglichst alle irgendwo von diesen Planungen Betroffenen beteiligen sollten.
Du hast in deinem Vortrag entwickelt die verschiedene Bautätigkeit im Osten und im Westen. Hat es im Osten Tendenzen gegeben, wo Chancen verpasst wurden?
Also ganz spannend ist ja zu sehen, wie nicht nur die Ökonomie, sondern auch die jeweilige Politik in den verschiedenen Phasen der Entwicklung der Bundesrepublik und der DDR auf die Gestalt unserer räumlichen Umwelt eingewirkt hat. Im Westen war es ja vor allem nach dem Dritten Reich der Versuch, wieder an die neue Sachlichkeit, die Moderne der 20er Jahre anzuknüpfen und wieder die großen internationalen Tendenzen nach Deutschland zu holen. Das war verbunden mit einem großen Verlust an regionalen Traditionen, an Ortsbildern, also an prägenden Elementen aus der eigenen Geschichte, die häufig eben von einer Allerweltsmoderne überformt wurden. In dieser Zeit war umgekehrt im Osten das Wiederanknüpfen an nationalen Bautraditionen, damals unter dem Diktat Stalins, sozusagen die Vergröberung dieser Tradition. Da standen sich zwei Konzepte breit gegenüber. Und das hat sich erst im Laufe der 60er Jahre verändert, als in beiden Teilen Deutschlands dann das Serielle, die Massenproduktion von Wohnungen, die großen Siedlungen in den Vordergrund traten. Es war ein gemeinsamer Zug eines Fortschrittsdenkens, das die ganzen 60er und auch noch Anfang der 70er Jahre beherrschte, die im Rückblick uns manchmal geradezu utopisch vorkommen, weil wir jetzt in beiden Teilen des vereinten Deutschlands wieder nach Rückverbindung an die Vergangenheit von Orten suchen und daraus dann das Neue so zu entfalten, dass die Menschen sowohl an der Wiedererkennbarkeit des Besonderen wie eben auch an der Tätigkeit von Architekten im Erschließen neuer Möglichkeiten eine neue Beheimatung vorstellen können.
Du kennst ja Weimar, wir mit unseren Problemen hier. Weimar mit seinem Gauforum, mit seinem Jakob-Studentenwohnheim, mit seiner Weimarhalle in einer Art Hinterhofsituation, mit seinen Plänen, ein Bauhausmuseum zu machen. Gibt es irgendwas, was ins Auge fällt, was du uns gerne raten würdest?
Das sind nun historisch hochbelastete, hochempfindliche Orte. Ich selber war beteiligt an einem großen Wettbewerb zum Gauforum. Ich hätte mir, das darf ich sagen, eine andere Entwicklung gewünscht, als ich sie jetzt wiederfinde in der kommerziellen Nutzung dieses Gebäudes. Und so hat jeder historisch belastete Ort auch eine gewisse Verantwortung im Umgang damit. Aber ich finde, dass gerade Weimar auch wunderbare Beispiele zeigt, wie etwa diese Erbschaft der Moderne in dem Haus am Horn aufgenommen wurde, mit dem neuen Bauen am Horn, eine Weiterentwicklung, eine zeitgemäße Weiterentwicklung der Gedanken einer humanen Moderne vergegenständigt wurde. Das ist ja ein langer Prozess auch gewesen, bis hin zu den Formen, wie dort die Bewohner an der Gestaltung ihrer Siedlung mitwirken konnten. Ich finde, gerade Weimar zeigt auch wunderbare Beispiele eines verantwortlichen Umgangs mit diesem Erbe.
Werner Durth, danke für das Gespräch.
Gerne.